SR Info. Bilanz am Abend.
Wie geht es nach dem Attentat auf Donald Trump im US-Wahlkampf weiter? Das besprechen wir gleich ausführlich. Außerdem berichten wir über die Debatte um die Fortsetzung der Grenzkontrollen und über die Förderung der Wasserstoffwirtschaft auch im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Rund 50.000 Besucher werden zu dem Parteitag erwartet, der ohnehin zu einer Art Krönungsmesse für Donald Trump werden sollte. In Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin, werden sich die Republikaner nun wohl noch geschlossener zeigen, nachdem ihr Kandidat ein Attentat knapp überlebt hat. Trump hat vor seiner Nominierung unter anderem noch zu verkünden, wen er als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten nominiert. Aber solche Themen sind seit dem Wochenende eher in den Hintergrund gedrängt worden. Trump selbst hat nun jedenfalls angekündigt, auf dem Parteitag etwas anders aufzutreten als zunächst geplant. Katrin Brandt.
Eigentlich, das sagte Donald Trump der Zeitung New York Post, hatte er eine extrem harte Rede komplett vorbereitet, wirklich gut, seiner Einschätzung nach, in der er alles über die, wie er meint, korrupte, schreckliche Regierung von Joe Biden erzählen wollte. Aber dieses Manuskript habe er nun weggeworfen. Stattdessen wolle er nun eine Rede halten, die das Land vereine. Aber, sagte er der Zeitung weiter, er wisse nicht, ob das funktioniere, die Menschen seien doch sehr gespalten. Trump hatte nach dem Attentat in seinen Stellungnahmen einen deutlich gemäßigten Ton angeschlagen. Es sei wichtiger denn je, vereint zu sein, sagte er auf seiner Plattform Truth Social und er forderte seine Landsleute auf, nun ihren wahren Charakter als Amerikaner zu zeigen, stark und entschlossen zu bleiben und es nicht zuzulassen, dass das Böse siege. In dem Interview zeigt sich Trump sehr dankbar dafür, dass er das Attentat überlebt hat, durch Glück oder Gott. Und er erklärt, warum er beim Aufstehen nach seinen Schuhen verlangt hat. Das war auf dem Video vom Anschlag deutlich zu hören. Die Agenten der Secret Service hätten ihn so hart umgehauen, dass sich seine Schuhe gelöst hätten, so Trump, und das, wo die Schuhe sehr eng gesessen hätten.
Das Attentat auf Donald Trump. Über dessen Folgen wollen wir sprechen mit Professor Christian Lammert, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Nordamerika an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Lammert, dieser Mordversuch wird nun ja sicher den Wahlkampf verändern. Wie aus Ihrer Sicht?
Ja, das werden wir sicherlich auf dem Parteitag der Republikaner jetzt sehen, welche Geschichte aus diesem Anschlag resultiert, ob man die Schuld versucht, auf die Seite der Demokratischen Partei und Joe Biden zu schieben, indem man versucht, ganz klar politisches Kapital aus diesem Anschlag zu ziehen, was im Endeffekt dann zu einer weiteren Politisierung und auch Polarisierung der Debatte führen würde, oder ob man sich ein bisschen zurückzieht und versucht, mehr auf Einheit zu setzen. Und das könnte so ein bisschen Spannung aus dem Wahlkampf und der öffentlichen Diskussion nehmen, was den USA insgesamt sicherlich sehr gut täte.
Im Vorfeld haben ja einige Republikaner beklagt, dass die Dämonisierung Trumps aus ihrer Sicht durch die Demokraten mit zu diesem Attentat geführt hat. Kann das nicht tatsächlich sein?
Ja, aber da muss man natürlich auch gucken, was heißt Dämonisierung in dem Part. Man hat einfach nur darauf verwiesen, dass Trump und auch sein Wahlkampfteam mit den Vorstellungen, die auch hinter dem Projekt 2025 steht, versuchen, die Demokratie in den USA in zentralen Bereichen so zu reformieren, dass es problematisch erscheint. Und das gehört zu einer Wahlkampfauseinandersetzung. Das muss thematisiert werden. Und sicherlich mag es sein, dass der ein oder andere Tweet eines Politikers nicht ganz adäquat ist, aber da dürfen sich die Republikaner auch nicht als Unschuldslämmer hinstellen. Trump selbst hat gesagt, es könnte ein Blutbad geben. Man spricht immer davon, dass die Demokraten die USA abschaffen wollen. Also hier einseitig Schuldzuweisungen zu machen, ist problematisch. Beide Seiten übertreiben und von meiner Beobachtung sind die Republikaner noch radikaler in ihrer Rhetorik.
Die Idee der Demokraten im Wahlkampf war es ja bisher, Trump in möglichst düsteren Farben zu zeichnen, quasi als eine Art Diktator im Wartestand. Ist diese Strategie nach dem Attentat jetzt überhaupt noch möglich?
Ja, das wird das Schwierige für die Demokratische Partei, weil sie momentan eigentlich zwei Rollen einnehmen müssen, zumindest Biden als ihr Hauptkandidat. Der ist nämlich auf der einen Seite Präsident und als Präsident muss er ganz anders reden. Das hat man auf den ersten Auftritten auf der Pressekonferenz und als er die Bevölkerung angesprochen hat gesehen. Er ruft zur Einigkeit auf. Er ist also sehr defensiv, versucht zu vermitteln und als Wahlkämpfer muss er auf der anderen Seite wieder aggressiv sein. Und wie man dieses in Balance bringen will, das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, vor der die Kampagne Biden steht.
Schauen wir mal auf die Seite der Trump-Anhänger. Einige bringen Trump jetzt endgültig in die Nähe eines von Gott Auserwählten und deshalb von Gott Beschützten. Wie groß ist denn der Mobilisierungsschub für die Wahlen für die Republikaner jetzt?
Ja, also die Begeisterung der Anhänger von Trumps ist generell immer sehr hoch. Die war auch vorher schon hoch nach der Verurteilung vor Gericht. Auch da war die Basis sehr mobilisiert. Das hält jetzt die Anhänger bei der Stange, aber ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal darüber hinaus einen großen Mobilisierungsschub geben wird. Man muss eben nur aufpassen und das sieht man in den sozialen Medien schon. Also der Vorwurf an Biden und die Demokraten findet man immer wieder. Aber wir sehen jetzt auch viele Verschwörungstheorien, die vor allem in der politischen Rechten zirkulieren. Das FBI wäre involviert, Biden hätte gewusst, was da passiert. Es passiert ein bisschen auch auf der Linken, da behauptet man, das wäre ein Inside-Job, es wäre die Trump-Kampagne selber, die das inszeniert. Also wenn das die Reaktion der Wähler ist, dass man jetzt hier an Verschwörungstheorien glaubt, dann schadet das dem Wahlkampf. Aber auf alle Fälle ist das etwas, wovon Trump momentan bei der Mobilisierung seiner Wähler nur profitieren kann.
Auch die Art und Weise, wie der Wahlkampf weitergeführt wird, wird ja jetzt wesentlich davon abhängen, wie Trump selbst reagieren wird, wenn er auf dem Nominierungsparteitag das Wort ergreift. Wir haben eben gehört, dass er seine Rede umgeschrieben hat. Was erwarten Sie denn von seinem Auftritt?
Ja, also ich erhoffe mir, dass er so ein bisschen die Rhetorik von Biden aufgreift und zur Einigkeit aufruft und ganz klar sich von Gewalt distanziert. Ich habe nur die Bedenken, dass ihm sowas schwerfallen wird. Er hat in der Vergangenheit gemerkt, wie gut er mit solch einer Strategie fährt. Wenn er radikal ist, wenn er polarisiert, dann kann er seine Anhänger begeistern. Und deswegen glaube ich nicht, dass das eine mittelfristige Strategie oder Möglichkeit für ihn ist. Also vielleicht sehen wir heute und auf dem Parteitag einen etwas gemäßigten Trump, auch unter dem Eindruck, das darf man ja auch nicht vergessen, dass er angeschossen worden ist. Aber mittelfristig, denke ich, werden wir den alten Trump wieder sehen.
Zum Schluss vielleicht doch noch mal ein Blick auf die Demokraten, wo ja die Debatte um Joe Biden nicht vorbei ist. Wird dieses Attentat im Nachgang auch Einfluss auf diese Debatte haben?
Naja, zumindest ist dieses Thema erstmal aus dem Mediendiskurs raus. Die Medien werden sich jetzt weiterhin noch mit dem Attentat beschäftigen. Dann ist jetzt der Parteitag der Republikaner. Das heißt, es wird kaum mehr über Joe Biden gesprochen. Und das kann ihm nutzen. Der Druck aus den Medien war ziemlich groß. Und jetzt finden die Debatten meistens hinter verschlossenen Türen statt. Und da kann er vielleicht eher Gespräche führen, Leute überzeugen, ohne dass das Ganze vor den Kameras passieren muss. Und das könnte dann für ihn momentan ein Vorteil sein.
Sagt Professor Christian Lammert, Politikwissenschaftler und USA-Experte an der Freien Universität Berlin. Ich habe schon am Nachmittag mit ihm gesprochen. Und heute Nachmittag hat es eine gute Nachricht für Donald Trump gegeben. Erneut hat er nämlich einen Sieg vor Gericht errungen. In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen ihn eingestellt. Begründet wurde das mit Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall. Der kann allerdings Berufung gegen diese Entscheidung einlegen. Bei einer Hausdurchsuchung bei Trump vor 2 Jahren hatte die Bundespolizei FBI ja mehrere als streng geheim eingestufte Dokumentensätze beschlagnahmt. Sportlich ist die Fußball-EM gestern ja mit dem fast zu erwartenden 4. Titel für Spanien zu Ende gegangen. Und auch jenseits des Platzes ist damit ein Mammutprojekt beendet worden. Nicht nur, aber auch, was die Sicherheit angeht. Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser hat heute eine positive Bilanz gezogen. Angesichts der Größenordnung der EM habe es viel weniger sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben als vorab erwartet. Bianca Schwarz.
Die Fußball-EM 2024 ist überwiegend friedlich verlaufen. Die Sicherheitskonzepte hätten umfassend gegriffen, heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Ein wesentlicher Grund dafür war die hohe Polizeipräsenz. Wie schon bei früheren großen Sportereignissen hat die deutsche Polizei auch mit Kollegen aus dem Ausland zusammengearbeitet, gerade an Bahnhöfen und Flughäfen. In den 4 Wochen der EM gab es etwa 2300 Straftaten, darunter rund 700 Körperverletzungen und 120 Diebstähle. Bei Grenzkontrollen wurden über 100 gewaltbereite Hooligans an der Einreise gehindert. Die befürchteten Zusammenstöße verschiedener Hooligans sind laut Bundesinnenministerium aber ausgeblieben. Den Hooligans hätte in ihren Heimatländern ein nationales Stadionverbot gedroht, wenn sie während der EM in Deutschland Straftaten begangen hätten. Diese Drohung erwies sich als überaus wirksam. Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser zeigte sich erfreut über die friedlichen Spiele und sagte, dass viele Bilder dieses Sommers im Positiven unvergesslich bleiben würden.
Ja, als positive Maßnahme im Zuge der EM, die nicht nur unvergesslich bleiben, sondern am besten gleich erhalten bleiben sollte, betrachten manche Politiker auch die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen. FDP, Union und AfD wollen damit weitermachen, um illegaler Einwanderung zu begegnen. Die Bundesinnenministerin hat allerdings erklärt, nur die Grenzen weiter zu kontrollieren, die auch schon vor der EM betroffen waren, also etwa die nach Österreich. Und die Grenze zu Frankreich, zumindest solange die Olympischen Spiele laufen. Uli Haug mit den wichtigsten Fakten zum Thema Grenzkontrollen.
Während der Europameisterschaft hat es Einreisekontrollen zu allen Nachbarländern gegeben. Seit dem 7. Juni wurden dabei von der Bundespolizei rund 1100 Haftbefehle vollstreckt. Außerdem wurden über 8000 unerlaubte Einreisen registriert. Angesichts von Hunderttausenden Grenzübertritten pro Tag sind diese Zahlen allerdings schwer einzuschätzen. Nach der Europameisterschaft wird es auch weiterhin stationäre Grenzkontrollen geben. An den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen wurde bereits vor der EM kontrolliert und das wird dort auch weitergehen. Denn im Süden und Osten gibt es am häufigsten illegale Einreisen und Schleuserkriminalität. An der Grenze zu Frankreich gehen die Kontrollen wegen der Olympischen Spiele in Paris weiter. Zu Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Dänemark werden die Grenzkontrollen bald wieder eingestellt. Von dort kommen insgesamt aber auch deutlich weniger Geflüchtete, weshalb das Bundesinnenministerium auch keine dauerhaften Polizeikontrollen plant. Grundsätzlich sind dauerhafte Kontrollen im Schengen-Raum nicht vorgesehen. Deshalb müssen die Länder sie regelmäßig bei der EU anfragen und begründen. Während der EM und den Olympischen Spielen ist Sicherheit ein zentraler Grund für Kontrollen. Ein weiterer Grund sind viele Migranten.
Wie es mit den Grenzkontrollen weitergeht, das ist für uns hier im Saarland ja nun wirklich keine triviale Frage. Innenstaatssekretär Thorsten Lang hat es im SR so erklärt.
Es ist so, dass man immer abwägen muss zwischen den Belastungen, die das zur Folge hat für Pendler, für Reisende, insbesondere in einer Region wie dem Saarland, wo wir so extrem vernetzt sind mit unseren französischen Nachbarn und eben auf der anderen Seite den Erkenntnissen, die sich aus solchen Grenzkontrollen ergeben können. Es gab immer mal Meldungen von Behinderungen, aber ich glaube, das war unterm Strich, so wie es war, auch zu rechtfertigen. Die Frage ist halt, wie man dauerhaft damit umgehen kann und welche Möglichkeiten es dauerhaft gibt. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten wie Schleierfahndungen und so weiter.
Sagt Staatssekretär Thorsten Lang vom saarländischen Innenministerium mit Blick auf die Forderungen nach dauerhaften Grenzkontrollen. Hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Frisches Geld für Wasserstoffprojekte, auch im Saarland, ist gleich noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Auer.
Das neue Klimaschutzgesetz kann in Kraft treten. Wie das Präsidialamt in Berlin mitteilte, hat Bundespräsident Steinmeier die Novelle unterzeichnet. Umweltschutzverbände kritisieren, dass bestehende Klimaschutzmaßnahmen durch das Gesetz weiter aufgeweicht würden. Sie fürchten, dass Deutschland seine Klimaziele damit nicht einhalten kann und haben angekündigt, gegen die Novelle zu klagen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fordert die Landesregierung auf, den geplanten Abriss des Saarbrücker Finanzamtes zu stoppen. Stiftungsvorstand Skudelny schreibt in einem offenen Brief, der Abriss zugunsten eines Neubaus mit Büros sei vor dem Hintergrund von Ressourcenknappheit und Klimawandel, so wörtlich, schlichter Wahnsinn. Stattdessen könne das Saarland mit einem klugen Konzept für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes ein Vorbild für den Wandel in der Baukultur sein. Das Kulturministerium hatte dem Abriss in der vergangenen Woche zugestimmt. Das Ministerium hatte die Entscheidung dem eigentlich zuständigen Landesdenkmalamt entzogen und bei sich angesiedelt. Der Landesdenkmalrat kritisierte, dass das zwar gesetzlich zulässig sei, aber einen Präzedenzfall für den Umgang mit denkmalgeschützten Gebäuden schaffe. Die Bahnverbindung zwischen Frankfurt und Mannheim wird ab heute Abend für mindestens 5 Monate gesperrt. Die 70 Kilometer lange Riedbahn soll von Grund auf saniert werden. Der Fern- und Güterverkehr wird während der Bauarbeiten umgeleitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn verlängert sich die Fahrzeit zwischen Mannheim und Frankfurt um etwa 30 Minuten. Im Regionalverkehr sind als Ersatz rund 150 Busse im Einsatz. Sie sollen teilweise im 5-Minuten-Takt fahren. Wenn die Arbeiten Mitte Dezember beendet sind, soll die Zahl der Störungen auf der Strecke laut Bahn langfristig um etwa 80% sinken. Thomas Müller hat seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft offiziell beendet. Das hat der Weltmeister von 2014 in einem Video mitgeteilt. Der 34-Jährige absolvierte 131 Länderspiele und liegt damit auf Platz 3 der deutschen Nationalspieler mit den meisten Einsätzen, hinter Lothar Matthäus und Miroslav Klose.
Die Bundesregierung hat dem Ruf von CDU-Chef Merz nach einer Lieferung deutscher Kampfflugzeuge an die Ukraine eine Absage erteilt. Und das nicht ohne Seitenhieb. Regierungssprecher Hebestreit wies zunächst darauf hin, dass die Bundeswehr nicht über F-16-Jets verfüge, wie andere Staaten sie liefern wollen. Und er ergänzte, auch wenn Kampfflugzeuge so ähnlich von außen aussehen, seien sie sehr unterschiedlich zu handeln. Das müsse Merz aufgrund seiner fliegerischen Erfahrung ja wissen. In der Ukraine selbst bedeutet die Abwehr des russischen Angriffskriegs eine enorme solidarische Kraftanstrengung. Und das nicht nur im Militär. Seit Beginn des Krieges unterstützen sich die Menschen auf vielfältige Weise. Nach mehr als 2 Jahren droht deren Kraft aber nach und nach auszugehen. Marc Dugger hat einige engagierte Menschen getroffen.
Es gibt Freiwillige, die setzen ihr Leben aufs Spiel. Ihor zum Beispiel. Er fährt mit seinem Wagen humanitäre Güter an die Front. Dort sammelt er dann auch Menschen ein, um sie in Sicherheit zu bringen.
Ich bin von Natur aus eher faul. Aber wenn ich was vorhabe, muss es auf die bestmögliche Art gemacht werden. Ich muss die Leute aus gefährlichen Orten abholen, ohne die Reifen kaputt zu machen.
Ein geplatzter Reifen kann an der Front schnell lebensgefährlich werden, denn wenn der Wagen stehen bleibt, ist er ein leichtes Ziel. Ihor liebt es, Auto zu fahren, sagt er, Menschen und Tiere zu retten, Soldaten zu helfen, das sieht er in diesem Krieg als seine Aufgabe an. Ihor sitzt am Küchentisch in einem Haus auf dem Land, rund 40 Minuten von Kiew entfernt. Dort lebt Diana Makarova, eine Journalistin, die eine gemeinnützige Stiftung unter ihrem Namen betreibt. Was treibt sie an?
Strach.
Angst. Das ist wahrscheinlich das stärkste Gefühl. Und Wut. Diese typische ukrainische Wut, wenn sie versuchen, unseren Willen zu brechen. Je mehr sie es versuchen, desto mehr lehnen wir uns auf. Angst treibt die Freiwilligen an. Die Furcht vor allem um die Kinder, die Alten und die Schwachen. Deswegen holen sie sie aus dieser verdammten, lodernden Hölle heraus. Aus Angst um sie.
Dianas Organisation sammelt vor allem fürs Militär. Im Lagerraum stehen Kartons mit Medikamenten in den Regalen. Hier liegen Schutzwesten und Tragetücher für verletzte Soldaten an der Front. Laut dem ukrainischen Dienst Open Data Bot waren im vergangenen Dezember mehr als 20.000 Wohltätigkeitsorganisationen in der Ukraine registriert. Seit Beginn der russischen Großinvasion ist ihre Zahl um 74% gestiegen. Aber das Engagement der vielen hat auch seine Kehrseite, einen intensiven Wettbewerb untereinander. Nach einer Studie des Internationalen Soziologieinstituts in Kiew kämpft mehr als die Hälfte der freiwilligen Helfer mit finanziellen Sorgen. Wladislav Rizina öffnet das Tor zur Garage im Untergeschoss eines Wohnblocks in Kiew. Hier lagert er Lebensmittel und Medikamente. Wladislav arbeitet für die Wohltätigkeitsorganisation Kiewska Polonizia. Sie leistet vor allem humanitäre Hilfe für Zivilisten. Aber die Spenden fließen nicht mehr wie früher.
Seit etwa einem Jahr stagniert das Ganze. Manchmal kommt etwas Geld rein, vielleicht 100.000, 150.000 Hryvnia. Dann kaufen wir Lebensmittel ein und organisieren den Verteilungsort. Und fürs Militär sammeln wir Spenden.
100.000, 150.000 Hryvnia, das entspricht etwa 2.000 bis 3.000 Euro. Er sagt, er nehme heute nur noch ein Zehntel der Spenden ein, die er zu Beginn des russischen Angriffskriegs verbuchen konnte.
Viele haben sich an den Krieg gewöhnt, andere haben das Land verlassen. Das ist ein großes Problem. Der Krieg ist für viele weit weg.
Er will weiter Spenden sammeln und Hilfe leisten, auch wenn es mühsam und oft frustrierend ist. Damit will er seinem Land dienen, sagt er, und für eine bessere Zukunft sorgen, auch für sich selbst. Auch Dianas Organisation bekommt den Rückgang an Spendengeldern zu spüren. Aber auch bei ihr ist es der Traum von einem Leben in Frieden und Freiheit, der sie motiviert, weiterzumachen.
Damals auf dem Maidan habe ich einem Jungen in die Augen geblickt und ihm versprochen zu helfen. Und dann gab es immer mehr Versprechen. Unsere Nummer hat sich wie ein Lauffeuer an der Front verbreitet. Und so sind aus einem Versprechen tausende Versprechen geworden. Ich kann dieses Versprechen nicht brechen. Wie sollte ich sonst weiterleben?
Marc Duggar hat berichtet. Die Bilder der riesigen Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos haben Sie vielleicht auch noch in Erinnerung aus dem vergangenen Jahr. Damals gab es auch viel Kritik an der Feuerwehr, weil die zu spät reagiert hatte. In diesem Jahr hat Ministerpräsident Mitsotakis eine deutlich bessere Koordination der Einsätze versprochen und ein frühzeitiges Eingreifen der Feuerwehr, die unter anderem ihr Frühwarnsystem verstärkt hat. Und auch in diesem Jahr gibt es schon zahlreiche Waldbrände in Griechenland, aber bislang konnten die tatsächlich regional begrenzt werden. Für die Menschen, die es getroffen hat, wohl nur ein mittlerer Trost. Tilman Kleinjung.
Der Waldbrandsommer hat gerade erst begonnen und Georgios Kotsakis steht schon vor den Brandruinen seines Hauses. Es fing dort an, es war Sonntagmorgen und ich habe meinen Kaffee getrunken. Als vor wenigen Tagen der Wald von Karatea in der Nähe von Athen brannte, standen die Flammen schon vor der Tür und Georgios Kotsakis hatte nur wenige Minuten, um die wichtigsten Dokumente zusammenzupacken und sein Haus zu verlassen. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten hat das Feuer die Stelle, die Sie hier oben sehen können, erreicht. Das Feuer hatte eine Geschwindigkeit von 150 Kilometern. Es wehte starker Wind, starker Nordwind. Und dann änderte das Feuer seine Richtung und brannte darunter. Und die Polizei kam und rief, geht weg, geht weg. Wieder ein Sommer mit Hitzerekorden und Trockenheit. Allein seit Sommerbeginn zählte die Feuerwehr bisher mehr als 2000 Waldbrände. Die Zahl der Brände im Juni 2024 war im Vergleich zu Juni 2023 dreimal so hoch, meldet das griechische Ministerium für Zivilschutz. Nach einem trockenen Winter und einem überdurchschnittlich heißen Frühsommer warnt Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor einem extrem gefährlichen Waldbrandsommer. Ich möchte deutlich machen, das Schwierigste steht uns noch bevor und das erfordert die bestmögliche Koordination aller Dienste. Besser als vor einem Jahr auf Rhodos. Auf der bei Touristen beliebten Insel hatten die Behörden zu spät und zu nachlässig auf Waldbrände reagiert. Die weiteten sich dann zu einem Flächenbrand aus. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. In der Zentrale des Zivilschutzes macht sich Feuerwehroberst Anastasios Michalopoulos ein Bild von der aktuellen Waldbrandsituation. Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Je eher die Feuerwehr auf einen Brandherd reagieren kann, desto geringer ist die Gefahr eines Flächenbrandes. Es gab einen Tag im Juni, erzählt Michalopoulos, da wurden 66 Waldbrände gemeldet, an einem Tag. Auf operativer Ebene konzentrieren wir die Kräfte in den Gebieten, die wir für kritisch halten. Und wir haben mit Hilfe von Drohnen ein reales Bild der Gebiete, die für Athen und Thessaloniki von Interesse sind, sodass das Auftreten eines Brandes sofort wahrgenommen wird. Es geht in diesem Hitzesommer in Griechenland nicht darum, Waldbrände zu verhindern, sondern sie frühzeitig zu erkennen und schnell zu bekämpfen. 16 Spezialeinheiten der Feuerwehr für Waldbrände gibt es in ganz Griechenland. Eine davon durchkämmt gerade einen Wald in der Nähe von Athen. Brandprävention mit Spitzhacke und Motorsäge. Elias Chronopoulos und seine Kollegen befreien den Boden von trockenem Gestrüpp, schlagen Brandschneisen, um einem möglichen Feuer das Futter zu entziehen. Wir sind für eine längere Zeit wachsamer und natürlich patrouillieren wir ständig so viel wie möglich im Waldgebiet, damit wir sofort in das Feuer eingreifen und es am Anfang bekämpfen können, was einfacher zu bewältigen ist, bevor es groß wird und großen Schaden anrichtet. Im Fall von Georgios Kotsakis hat das Frühwarnsystem funktioniert. In einer halben Stunde waren die Löschflugzeuge da, erzählt der Mann und sagt, ich kann von Glück reden, dass ich davongekommen bin.
Im Mai waren die Winzer im Saarland voller Sorge. Später Frost hatte die Reben, die im warmen Frühling früh ausgetrieben hatten, schwer erwischt. Damals sprach der Präsident des Saarländischen Winzerverbandes Hoffmann von teils rekordverdächtigen Ausmaßen. Einige Winzer hätten Ausfälle von bis zu 70%. Und auch in anderen Teilen Deutschlands haben Winzer und auch Obstbauern ähnliche Probleme. Nur Hilfen hat die EU-Kommission für Deutschland bislang nicht vorgesehen, anders als für andere betroffene Länder. Matthias Reiche.
Vergangene Woche hatte die EU-Kommission insgesamt 77 Millionen Euro Soforthilfen für Landwirte in Österreich, Tschechien, Polen und Portugal angekündigt. Aber auch in Deutschland haben die Obst- und Weinbauern durch den Spätfrost massive Schäden erlitten, beispielsweise in Sachsen und Bayern. Eine Kaltwetterfront mache ja bekanntlich nicht am Grenzübergang halt, wie Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Rande der heutigen Sitzung des EU-Agrarministerrates in Brüssel erklärte.
Ich hoffe, dass die Kommission hier auch entsprechend tätig wird und uns Krisenhilfe zuteilwerden lässt. Wir brauchen das ganz dringend.
Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums summierten sich die Schäden in Deutschland auf mindestens 210 bis 255 Millionen Euro. So würden je nach Betroffenheit der einzelnen Regionen im Obstanbau Ertragsausfälle zwischen 20-100% erwartet. Ähnlich sehe es auch im Weinanbau aus, auch wenn eine genaue Schadensermittlung erst nach der Weinlese möglich ist. Die EU-Kommission hat sich zu den Forderungen des deutschen Landwirtschaftsministers bisher noch nicht geäußert.
Grüner Wasserstoff. Er soll wohl so etwas wie das Zauberelixier für die Klimawende werden. Sei es beim Stahl oder bei der Mobilität jenseits des Autos. Die Bundesregierung will Wasserstoffprojekte deshalb mit Milliarden fördern. Wirtschaftsminister Habeck hat heute die entsprechenden Bescheide an 22 Unternehmen übergeben. Martin Polanski.
Grüner Wasserstoff soll zukünftig dazu beitragen, dass beispielsweise Stahl- oder Zementwerke klimafreundlich produzieren können. Außerdem plant die Bundesregierung den Bau von Wasserstoffkraftwerken zur Stromproduktion. 4,6 Milliarden Euro werden Bund und Länder nun in die Hand nehmen, um die Pläne voranzubringen. Es geht um den Bau von Speichern, Leitungen und Produktionsanlagen für Wasserstoff, sogenannte Elektrolyseure. Die Energiewirtschaft will für die gut 20 Projekte rund 3,3 Milliarden Euro beisteuern. Wirtschaftsminister Habeck spricht von einem wichtigen Schritt hin zur angestrebten Energiewende.
Das war heute ein bedeutender Tag, um die deutsche Wasserstoffwirtschaft nach vorne zu bringen, vor allem die verschiedenen Projekte miteinander zu vernetzen. Wir dekarbonisieren die Energieversorgung, wir dekarbonisieren die Industrie. Das heißt, in Zukunft und spätestens 2045 wird Deutschland klimaneutral sein.
Auch die Europäische Union legt große Hoffnungen in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, hat die Milliardenförderung in Deutschland abgesegnet. Bislang kommen die Wasserstoffprojekte aber langsamer in Schwung als in Berlin und Brüssel erhofft. Grund dafür sind die hohen Investitionskosten und die bisher geringe Nachfrage nach grünem Wasserstoff.
Und von der Förderung profitieren auch zwei Unternehmen im Saarland. 146 Millionen Euro Fördergelder gehen an Wasserstoffprojekte von Kreos und Icony. Kreos will ein grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz bauen und auch für die Wasserstofffabrik von Energieversorger Icony im Kraftwerk Völklingen-Fenne kann jetzt die konkrete Umsetzungsphase beginnen. Die Wahl des Bezirksbürgermeisters im Saarbrücker Bezirksrat West. Seit vergangener Woche sorgt sie auch in der Landespolitik für teils heftige Vorwürfe der SPD an die CDU und umgekehrt. Offenbar war der CDU-Kandidat Altes nämlich mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden. Der AfD-Kandidat Schwaben wurde erster Beisitzer, ebenfalls mit Stimmen einer der großen Fraktionen gewählt. Heute hat die SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger die Vorgänge um diese Wahl scharf kritisiert. Denise Friemann.
Was im Saarbrücker Bezirksrat West geschehen ist, habe sie aufgewühlt zurückgelassen, sagte die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger im heutigen Sommergespräch in der Staatskanzlei. Und was die CDU, so Rehlinger, dazu im Nachgang an Behauptungen aufgestellt habe, nämlich, dass der AfD-Kandidat Schwaben mit Stimmen der SPD erster Beisitzer geworden sei, sei empörend und absurd. Rehlinger sprach von einer Dolchstoßlegende. Am Donnerstag war CDU-Kandidat Altes wohl mit Stimmen der AfD zum Bezirksbürgermeister Saarbrücken-West gewählt worden. Dieser Fehler müsse jetzt korrigiert werden, so Rehlinger. Altes müsse zurücktreten, dann sei die SPD auch wieder zu Gesprächen zur Mehrheitsfindung bereit. Auch eine Abwahl des AfD-Beisitzers Schwaben sei möglich.
Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt es vermehrt Quellwolken und auch Schauer und Gewitter. Die können punktuell kräftig sein mit Starkregen, Hagel und vereinzelt auch schweren Sturmböen bis 100 km/h. Nach Mitternacht lockern die Wolken allmählich auf. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 19 und 15 Grad. Morgen am Dienstag Sonne und lockere Wolken. Nur vereinzelt bilden sich am ersten über dem Hochwald kurze Schauer. Höchstwerte morgen 21 bis 25 Grad. Am Mittwoch viel Sonne, wenige Quellwolken, meist trocken, 23 bis 27 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.